Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid herzlich willkommen. In Großbritannien nimmt der Antisemitismus dramatisch zu. Und welche Rolle spielt Religion im US-Wahlkampf? Das sind einige unserer Themen heute hier in unserem Magazin aus Religion und Gesellschaft. Großbritanniens Premierminister ist damals gerade erst im Amt, da hat er schon viel zu tun. Die Krawalle der vergangenen Wochen, der Frust in der Bevölkerung, die Polarisierung der Gesellschaft. Und auch in den eigenen Reihen muss er aufräumen, denn immer wieder fallen bei Labour hochrangige Parteimitglieder durch antisemitische Tendenzen auf. Da wurde schon mal fabuliert, Israel habe den Terrorangriff vom 7. Oktober nur vorgetäuscht, um Gaza angreifen zu können. Und Hamas-Männer wurden als Freunde bezeichnet. Auch das spiegelt eine gesellschaftliche Haltung wider, die in Großbritannien offenbar weit verbreitet ist. Einem aktuellen Bericht zufolge gab es knapp 2000 antisemitische Vorfälle allein in diesem ersten Halbjahr. Christopher Weingart hat einen jüdisch geprägten Stadtteil von London besucht, um sich umgehört.
Wir sitzen hier im Herzen Nordwest-Londons. Hier gibt es eine überaus lebendige jüdische Gemeinde. Wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man koschere Restaurants und Shops. Wir sitzen in einem koscheren Café.
Im Stadtteil Hendon im Bezirk Barnet schlägt das Herz der jüdischen Gemeinde im Vereinigten Königreich. Hier im Nordwesten Londons treffe ich Sam. Ihren Nachnamen möchte sie lieber nicht in den Medien hören. Sam ist verantwortlich für die Erhebung antisemitischer Vorfälle in ganz Großbritannien. Sie arbeitet für den Community Security Trust, eine jüdische Non-Profit-Organisation, die sich für die Rechte und die Sicherheit der jüdischen Gemeinde einsetzt.
Hier kennt jeder jeden. Die jüdische Gemeinde ist sehr klein und jeder von uns ist auf irgendeine Weise vom Antisemitismus betroffen.
Rund 300.000 Menschen jüdischen Glaubens leben im Vereinigten Königreich. Immerhin die zweitgrößte Gemeinde Europas. In Bezug auf die Gesamtbevölkerung des Landes aber trotzdem nur eine kleine Randgruppe. Hier im Bezirk Barnet sieht das anders aus. Wir haben uns in der Brent Street getroffen. Auf den Glückwunschkarten im Supermarkt und Zeitungsläden wird Mazel Tov zur Bar Mitzwa gewünscht. Überall begegnen einem Männer mit Kippa. Doch hier in der Brent Street gibt es nicht nur das lebendige jüdische Leben, sondern, ganz typisch für London, auch jede Menge Überwachungskameras. Immer wieder sieht man Schilder, die erklären, dass man sich hier in einer CCTV-überwachten Gegend befindet. Und diese Kameras zeigen Vorfälle wie den am 14. Juni 2024, als ein jüdischer Mann von etwa einem Dutzend junger Männer förmlich gejagt und angegriffen wird, bevor PassantInnen herbeieilen und sich die Situation auflöst. Das ist einer der Vorfälle im neuen Bericht des Community Security Trust.
The results, to be expected. And quite alarming at the same time.
Die Ergebnisse erwartbar, aber gleichzeitig alarmierend. Im ersten Halbjahr 2023 gab es etwa 800 Vorfälle. In diesem Jahr haben wir 1978 verzeichnet. Und die Vorfälle ereignen sich vor allem da, wo es viele Menschen gibt, die erkennbar jüdisch sind.
Knapp 2000 antisemitische Vorfälle. Am stärksten betroffen ist Barnet. Allein 411 Vorfälle wurden von hier gemeldet. Nirgendwo gab es mehr. Dabei handelt es sich nicht immer um tätliche Angriffe. Es gibt Videos von Juden, die in der Straßenbahn beleidigt werden, anderen wird die Kippa heruntergerissen oder es werden Synagogen mit antisemitischen Parolen und Hakenkreuzen beschmiert. Bei vielen sorgt das für ein Klima der Angst, erklärt Russell Langer, Pressesprecher des Jewish Leadership Council, das die jüdische Gemeinde vernetzt und koordiniert.
Es gibt viele, die normalerweise einen Davidstern tragen würden und ihn jetzt verdeckt lassen oder die eine Baseballkappe über ihrer Kippa tragen, damit sie ihren Kopf bedecken, aber dabei nicht auffallen. Das ist etwas, das, glaube ich, viele außerhalb der Community schockiert, wenn ich erzähle, dass ich natürlich immer überlege, ob ich etwas trage, was mich als Jude zu erkennen gibt. Nicht, weil ich mich dafür schäme, sondern weil ich mich dem Risiko nicht aussetzen will.
Deshalb überraschen Langer die Zahlen des Community Security Trusts auch nicht. Er habe nichts anderes erwartet.
Das ist das neue Normal in diesem Land. Nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober wussten wir, dass die antisemitischen Vorfälle zunehmen würden, sowohl weltweit als auch hier vor Ort. Und genau das ist passiert.
Der Angriff der Hamas auf Israel ist der maßgebliche Motor hinter dem sprunghaft angestiegenen Antisemitismus im Vereinigten Königreich. Das zeigen auch die Daten von CST. Direkt nach der Terrorattacke schnellen die Zahlen nach oben und haben sich seitdem auf hohem Niveau eingependelt. Allein im Oktober 2023 gab es über 1000 Vorfälle, so viele wie sonst in einem Jahr nicht.
Die Auswirkungen haben wir noch am selben Tag gespürt. Der erste Vorfall wurde noch am 7. Oktober um 12.55 Uhr nachmittags gemeldet. Und so ist es weitergegangen. Der schlimmste Tag war der 11. Oktober. Da hatten wir mehr als 80 Vorfälle an einem einzigen Tag. Und das ist noch, bevor Israel militärisch zurückgeschlagen hat. Was wir da gesehen haben, war das pure Feiern des Abschlachtens von 1200 Juden und der Geiselnahme von 200 weiteren.
Sagt Sam vom Community Security Trust. Russell Langer erklärt mir, dass es den Antisemitismus im Vereinigten Königreich immer gegeben habe und der 7. Oktober ein Anlass sei und später dann auch eine Rechtfertigung, um ihn auszuleben. Deshalb würden britische Juden vermehrt angegriffen, nicht wegen der militärischen Reaktion von Israel, für die sie in keiner Form verantwortlich sind, sondern weil sie Juden sind. Die jüdische Gemeinde habe sich darauf eingestellt, dass die Lage zumindest mittelfristig angespannt bleibt. Sicherheitskräfte schützen Synagogen und jüdische Schulen. Die Alarmbereitschaft ist hoch. Auch, weil sich das Vereinigte Königreich momentan in einer angespannten Situation befinde.
Polizei mit Großaufgeboten in britischen Städten unterwegs.
Im britischen Southport gibt es weiter Krawalle von rechtsextremen Demonstranten. In London kam es gestern Abend.
Ausschreitungen in Rotherham, einer Stadt im Norden Englands, wo Rechtsextreme die Fensterscheiben eines Hotels einschlugen, in dem sich Asylsuchende aufhielten.
Kurz bevor der Community Security Trust seinen Bericht veröffentlicht, kommt es im Vereinigten Königreich zu Krawallen gegen Migranten und Muslime. Tagelang liefern sich rechtsextreme Straßenschlachten mit der Polizei, werfen Steine oder beschießen die Beamten mit Feuerwerkskörpern. Auch wenn diese Proteste nicht der jüdischen Gemeinde gelten, sind sie dennoch ein beunruhigendes Zeichen.
Die extreme Rechte bereitet uns immer noch Sorgen. Sie wird immer der Feind der jüdischen Gemeinde bleiben. Denn sie stehen in vorderster Reihe, wenn es um Antisemitismus geht.
Sam erklärt mir, dass die jüdische Gemeinde mittlerweile aus mehreren Richtungen angegriffen wird. Doch sie erzählt auch von der Unterstützung, die die Gemeinde erhält, aus der Politik zum Beispiel oder aus der Mehrheitsgesellschaft. Und auch wenn sich die Zahlen antisemitischer Vorfälle auf einem hohen Niveau eingependelt haben, unterkriegen lassen, will sie sich trotzdem nicht.
Die jüdische Community ist sehr widerstandsfähig. Das hat uns die Geschichte gezeigt. Und mit der Unterstützung und dem Schutz, die wir von der Polizei, von der Regierung und vom Community Security Trust haben, hoffen wir, dass diese Widerstandsfähigkeit nur noch stärker wird und dass das jüdische Leben hier weiter lebendig bleiben kann.
Immer mehr antisemitische Übergriffe in Großbritannien. Ein Bericht war das von Christopher Weingart. Gott segne Amerika. Mit diesem Ausspruch beenden US-Politiker gerne ihre Reden. Denn in den USA sind Religion, Glaube und Politik immer noch eng miteinander verflochten. Und auch wenn die Zahl der Gläubigen weniger wird, ein Atheist als US-Präsident, das wäre wohl für die meisten Amerikaner undenkbar. Das wissen auch die Präsidentschaftskandidaten. Doch was denken eigentlich die einfachen Menschen jenseits von Wahlkampf und politischen Großveranstaltungen über Religion? Das habe ich unsere USA-Korrespondentin Doris Simon gefragt, die gerade im Mittleren Westen unterwegs ist, um Stimmungen einzufangen.
Natürlich die USA sind so unterschiedlich und so unterschiedlich sind auch die Menschen im Mittleren Westen. Wenn man von Ohio quer durchfährt, durch Michigan, durch Indiana, durch Illinois und dann jetzt nach Wisconsin, trifft man natürlich ganz unterschiedliche Menschen. Viele hier sind jetzt nicht religiös in dem Sinne, dass man es ihnen gleich irgendwie an der Stirn ansehen würde. Das ist so wie überall. Und es ist hier im Mittleren Westen auch nicht so wie oft im amerikanischen Süden, wo riesengroße Posterwände einen daran erinnern, dass Gott entweder gütig ist oder einen auch bestraft, wenn man Dinge falsch macht. Und mit den Menschen, mit denen ich so geredet habe, bin ich nicht immer sofort auf Religion gekommen. Aber bei manchen steht es einfach im Raum. Zum Beispiel, wenn man Amish trifft, eine Gruppe von Menschen, die noch so leben wie vor 300 Jahren nach ihrem Täuferglauben. Oder eben, ich bin 4 Freundinnen begegnet, die sich zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder getroffen haben. Und da ergab sich ganz schnell ein Gespräch darüber, wie Religion ihr Leben beeinflusst. Denn kaum, dass sie mir erzählt hatten, dass ich zum ersten Mal seit 14 Jahren wiedergesehen haben, sagten sie, dass Jesus Christus so das Leitmotiv in all ihren Leben sei. Und da habe ich natürlich nachgefragt, wie sie sich denn heute fühlen als Christen in ihrem Land. Und sie sagte, ja, es gäbe Bereiche, die seien so stark wie immer im Glauben. Alle sehen aber, dass es insgesamt mit dem Glauben nicht mehr so ist wie vor einigen Jahrzehnten. Sie sehen es vor allem daran, dass junge Leute keine Notwendigkeit mehr sehen für Religion oder Gott. Dass vor allem die aktuelle Regierung, Präsident Biden, die Demokraten, dass die Religion als ein Problem erkannten. Ich habe dann nachgefragt, Präsident Biden ist auch gläubiger Katholik und geht jede Woche in die Kirche. Ja, ja, aber die Entscheidungen der Regierung wären, seien nicht so, dass sie den Glauben stärkten. Und sie sagen, es fehlt ihnen so ein bisschen die Basis wie früher, da habe man Gott angebetet, das sei die Basis. Die 4 waren gebildet, die wussten genau, dass die Verfassung der USA seit 1791 Religionsfreiheit garantiert, also niemanden dazu zwingt, irgendeiner Religion anzugehören, aber jedem auch die Möglichkeit gibt, seinen Glauben frei zu leben. Aber sie finden, die USA heute hätten sich von den Grundsätzen des christlichen Glaubens entfernt.
Sie haben soeben erwähnt, dass Sie auch die Amish besucht haben. Eine Gruppe von denen lebt in Indiana, bei denen waren Sie. Die sind vor allen Dingen für ihre eigenen Glaubens- und Lebensregeln bekannt. Die kamen aus Europa und leben quasi heute noch wie bei uns vor 300 Jahren. Wie muss man sich das vorstellen? Was haben Sie da erlebt?
Also bei den Amischen ist das Wichtigste die Gemeinschaft und das, was sie wörtlich, also nicht in der Übersetzung, die Ordnung nennen. Die Gemeinschaft, die Einfachheit, Trennung von der ganz allgemeinen Kultur dort, wo sie leben, aber auch die Trennung von Kirche und Staat und der Pazifismus. Wie gesagt, die Wurzeln gehen zurück ins 16. Jahrhundert, in die Zeit der protestantischen Reformation. Und optisch muss man sich das so vorstellen, dass Amish die strengen, aber auch die weniger strengen, eben zum Beispiel keine Elektrizität nutzen. Sie nutzen keine Autos. Das heißt, in den Gegenden wie in Shipshewana in Indiana, wo ich war, da hört man das auch. Man hört die Autos rauschen, aber man hört auch das Klack-Klack, Klack-Klack der Pferdebuggies, in denen die Amish eben sich fortbewegen. Oder eben, man sieht sie auf dem Fahrrad. Frauen tragen Käppchen und Kleider in gedeckten Farben, immer länger. Die Männer haben in der Regel einen Strohhut und Bärte.
Konnten Sie mit denen auch über Religion und vor allen Dingen auch die aktuelle Politik und den Wahlkampf ins Gespräch kommen? Interessiert die das? Ist das für die ein Thema?
Sie interessieren sich nicht für die Politik als solche. Also wer ist jetzt Kandidat auf der einen, auf der anderen Seite? Denn Politik gilt bei den Amish als etwas, was die Gemeinschaft entzweit. Aber Amish gehen auch mal wählen, selten, aber sie gehen wählen, wenn es ihre Lebensform betrifft oder möglicherweise sogar bedroht, wenn es um Entscheidungen gibt, die ihr Leben direkt betreffen.
Sie waren viel unterwegs, Sie haben mit vielen Menschen auch unterschiedlicher Konfessionen gesprochen. Sie waren auch in Dearborn in Michigan, das gilt sozusagen als die muslimische Hauptstadt der USA, weil da eben ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung muslimisch ist. Konnten Sie bei diesem Querschnitt, den Sie erlebt haben auf Ihrer Reise, heraushören, ob und wie sehr Religion für die Wahlentscheidung eine Rolle spielen kann?
Das Interessante ist, dass in den USA Menschen wirklich ihre Religion leben können. Zum Beispiel in Dearborn, Michigan, was Sie angesprochen haben. Da sieht man Menschen aus vielen muslimischen Ländern. Manche davon tief verschleiert, andere davon wie jede Amerikanerin, jeder Amerikaner. Was allen gemein war, war, dass sie bei der Frage, wenn ich da mal nachgefragt habe, wie sieht's denn aus mit der Präsidentschaftswahl, dass keiner gesagt hat, ich bin Muslim oder ich bin Christ und deswegen wähle ich jetzt X. Bei den vier Frauen, die ich eingangs erwähnte, da habe ich wenig Zweifel, dass die Donald Trump wählen werden. Aber ich habe auch andere Menschen, eine Frau in Ohio gesprochen, die ganz klar zu erkennen gab, ohne den Namen zu nennen, dass sie die Demokraten wählen wird. Und das Bild ist eben doch sehr gemischt. Die Zeiten, dass man zum Beispiel einen Katholik, wenn man Baptist ist, nicht wählt in den USA, die sind weitestgehend vorbei. Das sind Minderheiten, die sich noch so verhalten. Und es gibt ja zum Beispiel auch bei den Evangelikalen, auf die konservative Republikaner in der Vergangenheit immer zählen konnten, gibt es eben auch einzelne Absetzbewegungen. Zum Beispiel jetzt läuft in manchen Regionen ein Spot von einer Gruppe, die sich Evangelicals for Harris nennen, die eben Werbung machen für die demokratische Präsidentschaftsbewerberin. Ich sage nicht, dass das jetzt die ganz große Mehrheit der evangelikalen Christen ist, aber es sind Menschen dabei, die in der Vergangenheit eben Donald Trump gewählt haben.
Hat sich das im Vergleich zum vergangenen Wahlkampf geändert? Waren die Linien da vielleicht noch klarer und sind jetzt aufgebrochen?
Meiner Meinung nach ja. Das hat damit zu tun, dass bei der letzten Wahl eben Mike Pence als Vizepräsident mit Donald Trump wieder kandidiert hat. Und das war eben jemand, dem Evangelikal-Christen ohne Einschränkung damals vertraut haben. Inzwischen aber eben gibt es prominente Stimmen, auch unter den konservativen Christen, die sagen, das, was Donald Trump verkörpert, das ist nicht Konservatismus. Und einer hat neulich einen Meinungsartikel in der New York Times veröffentlicht mit dem Titel, um den Konservatismus vor sich selbst zu retten, stimme ich für Harris.
Welche Rolle spielt Religion im US-Wahlkampf? Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Doris Simon gesprochen. Die älteste Universität der Welt, die steht in der marokkanischen Stadt Fes und wurde, das mag viele verwundern, von einer Frau im 9. Jahrhundert nach Christus gegründet. Bis heute wird an der Al-Qarawiyyin-Universität gelehrt und sie gilt als spirituelles und pädagogisches Zentrum des islamischen goldenen Zeitalters. Dunya Sadaki hat sie für uns besucht und durfte in der Bibliothek sich auch uralte handgeschriebene Korane und Aufzeichnungen anschauen.
Erst die weißen Handschuhe an, dann bettet Abdel Fattah Bukshuf seinen größten Schatz behutsam auf ein dunkelgrünes Samtkissen auf dem Holztisch vor sich.
Alors ça c'est un Coran.
Das ist ein Koran, der auf Pergament geschrieben ist, mit einer arabischen Kufi-Kalligrafie. Das ist eine sehr alte arabische Kalligrafie. Der Beginn der Suren ist sogar in Gold verfasst.
Der Koran, ein dunkles, ledergebundenes Buch im Querformat, den Archivar Abdel Fattah Bukshuf nun vorsichtig umblättert, ist aus dem 8. Jahrhundert und wurde vom damaligen Sultan Ahmed al-Mansur der Bibliothek der Qarawiyyin-Universität geschenkt. Und Jahrhunderte später, hier in der marokkanischen Stadt Fes, aufwendig restauriert. Laut UNESCO ist die Qarawiyyin die älteste noch aktive Universität der Welt. Gegründet 859 nach Christus von der reichen Kaufmannstochter Fatima al-Fihri. Ursprünglich als Moschee, später wurde sie eine weltweit bekannte Universität. Für Religions- und Natur- und Ingenieurswissenschaften, Astrologie, Sprachen und Mathematik. Bis heute. Die Stadt Fes entwickelte sich bis zum 12. Jahrhundert zu einem wichtigen Bildungszentrum für Studierende und Gelehrte aus dem Nahen Osten, Europa und Nordafrika. Sogar ein Papst soll hier in der Qarawiyyin studiert haben. erzählt Bukchouf.
Wenn man von der Karawin-Bibliothek spricht, dann spricht man von einer der wichtigsten und ältesten patrimonialen Bibliotheken, weil sie im 14. Jahrhundert vom Meriniden-Sultan Abu Inan gegründet wurde. Und das Besondere an der Bibliothek ist, dass sie seit ihrer Gründung im 14. Jahrhundert bis heute ihre Türen vor Forschern und Studenten nie geschlossen hat.
Heute ist die Universität unabhängig von der angeschlossenen Moschee, erzählt Bukchouf. Das Herz, ein kühler, klimatisierter, moderner Raum mit Mosaikbodenfliesen. Das Archiv. Hier werden seltene und einzigartige Manuskripte gelagert. Zehntausende aus dem antiken Griechenland, von Wissenschaftlern aus dem goldenen islamischen Zeitalter ab dem 8. Jahrhundert. Einige Skripte darunter wurden von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestuft, erzählt der Archivar. Bis heute reiche die Bibliothek alte Manuskripte für das Weltkulturerbe ein.
Das erste Kriterium ist, dass das Buch von universellem Interesse für die Menschheit ist. Dieses Jahr sind wir gerade dabei, eine weitere Bewerbung eines Manuskriptes einzureichen. Ein Buch des andalusischen Wissenschaftlers Ibn Tufayl über Allgemeinmedizin. Ein einzigartiges Buch weltweit, geschrieben im 12. Jahrhundert, und ich habe die Kandidatur dafür schon eingereicht.
Umso wichtiger ist die Lagerung der alten Manuskripte. Im Untergeschoss wird aufwendig restauriert und digitalisiert. Das Archiv hier im Obergeschoss darf eigentlich niemand außer Archivaren wie Abdel Fattah Bukchouf betreten. Maximal für hochrangige Besuche, erzählt er. Denn was hier lagert, seien Schriften, die teilweise nur hier in Fes existierten. Sicher verpackt in eine Art blaue Kartons, die das Archiv aus Deutschland erhalten habe.
Alle Manuskripte werden in diesen Kartons aufbewahrt. Es ist ein spezieller, säurefester Karton wegen des pH-Wertes der Bücher. Der Säuregehalt des Papiers ist nur ein Faktor unter vielen, der den Zustand der Manuskripte verschlechtert. Und um diese Alterung zu stoppen, bewahren wir sie in diesen säurefesten Kartons auf. Wie Sie sehen, ist der Raum klimatisiert, hochgesichert mit zwei Panzertüren, Kameras und schwarzen Vorhängen, um die Sonnenstrahlen abzufangen. Sie sehen hier auch das Feuerschutzsystem. Das gelbe Gerät ist ein automatisches, gasbasiertes System. Das heißt, wenn ein Feuer ausbrechen sollte, wird das Gas ausgelöst, kein Wasser.
Zum Beispiel darf die Temperatur hier nicht höher als 25 bis 26 Grad Celsius sein. Die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 50-60%. Für Abdel Fattah Bukchouf ist die Arbeit hier faszinierend. Eine Berührung mit den jahrhundertealten Schriften hier katapultiere ihn in eine andere Zeit.
Jedes Mal, wenn ich diesen Raum betrete, dann reise ich durch die Zeit, weil ich mit diesen Büchern reise. Wir sind hier an einem historischen Ort, der mit Geschichte und Emotionen aufgeladen ist. Sie sehen sogar die Handschriften großer Wissenschaftler wie Daveroes, der ein großer Philosoph und Arzt war, und dann sehen und berühren sie seine Handschrift, und dann passiert es mir schon mal, dass ich mir vorstelle, wie diese Menschen wohl gelebt haben und wie ich in dieser Welt gelebt hätte.
Wie am Ende jeder seiner Zeitreisen packt Abdel Fattah Bukchouf den goldverzierten Koran aus dem 9. Jahrhundert wieder vorsichtig in eine blaue Kartonhülle. Er zieht die weißen Handschuhe aus. Dann schließt er die schweren grauen Panzertüren, dreht seinen dicken Schlüsselbund mehrfach herum, gibt einen Code ein und verschließt damit das Herz der Karawin-Universität in Fes.
Eine Reportage aus der ältesten Universität war das, die in Marokko steht. Und Dunja Sadaki war für uns da. Und das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Luisa Mayer. Und hier geht's jetzt weiter mit der Lebenszeit. Der Glaube an eine gute Zukunft. Brauchen wir mehr Optimismus? Fragen die Kolleginnen und Kollegen gleich in der Sendung. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur, jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14:05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.